Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein? Keine Spaßvögel unter uns hier? Genau, so kannte ich das früher auch. Wer anderen eine Grube gräbt, der hat ein Grubengrabgerät. Oder noch eine andere Variante, wer anderen eine Bratwurst brät, der hat ein Bratwurstbratgerät. Also, wir haben uns in der Jugendzeit, als ich Teenager war, das war ich mal, haben wir tatsächlich immer wieder versucht, Varianten dieser Redewendung herauszufinden. Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein, kommt eigentlich aus der Bibel. Und zwar aus dem Predigerbuch. Da heißt es eben, wer anderen eine Grube gräbt, der kommt selbst darin zu Fall. Ja, das heißt, um diesen Sachverhalt, dieses eine Grube graben und letztendlich selbst reinfallen, auch wenn sie für einen anderen gedacht wird, das begegnet uns heute auch in der Geschichte, um die es heute gehen soll. Wir sind in einer Predigtreihe nun am dritten Teil angelangt. Das ist eine Predigtreihe anhand des Buches Esther. Esther ist ein Buch im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel. Und wir können leider nicht die ganze Geschichte zusammenfassen, die geschehen ist, sondern ich versuche so ein paar Schlaglichter zu werfen, um das vielleicht nochmal etwas aufzufrischen. Wer aber möchte, kann hinten sich nachher auch gerne eine CD mit den vorigen Predigen holen, um vielleicht den Zusammenhang auch nochmal zusammen zu haben. Die Geschichte Esther spielt ums 5. Jahrhundert vor Christus. Damals herrschte der große König Xerxes, der Perserkönig, über quasi die gesamte damalig bekannte Welt. Der war unumstrittener Großherrscher und mächtig über alle Maßen. Über verschiedene Verstrickungen brauchte er eine neue Königin an seiner Seite und es gab quasi so eine Art Auswahlverfahren und da kam das unbedeutende kleine jüdische Mädchen Esther in den Blick. Das Volk Gottes, Israel, ist quasi über die ganze Landkarte verstreut gewesen. Nicht mehr in ihrem Land gewesen, sondern überall verstreut. Und Esther war ein Waisenmädchen, was bei ihrem quasi beim Cousin, bei ihrem Ziehvater aufgewachsen ist, bei Mordechai. Mordechai war ein niedriger Beamter am Hofe des Königs. Er war von Geburt auch Jude gewesen, aber schlängelte sich so quasi im Exil durch, in der Vertreibung und hatte es eigentlich zu einem ganz guten Stand gebracht. Die drei Personen sind auf der einen Seite. Und dann gibt es noch einen vierten, und zwar Haman. Er hat gerade die Taschen gesehen, das sollte eine Erinnerung an diesen Mann sein. Haman ist quasi der Bösewicht der Geschichte. Ein Machtpolitiker, der vom König zu seiner rechten Hand gemacht wurde, also der enorme Vollmacht und Gewalt bekommen hatte, mit der er herrschen konnte. So ein großes Reich konnte nämlich ein König gar nicht alleine organisieren und beherrschen, sondern da brauchte er Leute. Und Haman war nun mal der mächtigste von den Beratern des Königs. Und es kommt zum Konflikt zwischen diesem Haman auf der einen Seite und Mordechai, dem Juden. Da geht es um verletzten Stolz und Ehrgefühl, aber letztendlich brodelt und kocht es in Haman und er hat die Absicht, nicht nur diesen Mordechai umzubringen, sondern eben auch das ganze Volk Israel. Und so gibt es einen königlichen Erlass. Vielleicht kennen Sie die Redewendung, das Gesetz der Meder und Perser. Sagt man heute, ne? Das ist nicht das Gesetz der Meder und Perser. Dieses Gesetz der Meder und Perser konnte nicht aufgehoben werden damals, nicht mal vom König selbst. Und dieser Haman, die rechte Hand, hat nun die Vernichtung dieses ganzen Volkes Israels beschlossen, von allen Juden, die es gab, dass sie gemordet werden sollten und ihr Hab und Gut geplündert. Und das hat er mit dem Siegel des Königs gesiegelt. Und damit war quasi die Sache geritzt und das Volk war verloren. Es wurde ein Tag ausgelost, am Ende des Jahres kann man sagen, an dem sollte dieser Tag sein, an dem alle getötet werden. Und die Juden hatten Furcht, absolute Furcht. Esther nun als Königin war die beste Möglichkeit, um überhaupt noch einzugreifen, um vielleicht die Gefahr abzuwenden. Aber es war sehr, sehr schwierig. Und in diesen Teil der Geschichte wollen wir nun miteinander einsteigen. Haman war ein sehr eitler Mensch und er war stolz darauf, was er alles erreicht hat, zu welchem Stand er es gebracht hat. Und vieles, was geschehen ist in der ganzen Geschichte vom Buch Esther, spielte in diese Richtung rein. Er wurde befördert, obwohl er überhaupt nichts Besonderes gemacht hatte und dachte von sich selbst sehr, sehr gut. Und dachte, Mann, ich bin quasi der engste Berater des mächtigsten Menschen der Welt. Das ist schon sehr wichtig und sehr bedeutsam, fühlte sich großartig. Und nicht nur das, sondern dann wurde er auch noch mehrere Male eingeladen von der Königin Esther zusammen mit dem König selbst, mit Xerxes I. und der sollte bei einem Festmahl nur diese beiden exklusiven VIP-Gäste. Sie sollten mehrere Male zu einem Essen kommen, was Esther und ihre ganze Mannschaft, würde ich meinen, vorbereitet haben. Dahinter steckte die Idee, dass Esther versuchen sollte, einen richtigen Moment abzupassen, um den König anzusprechen, in der Hoffnung, das Volk zu erretten. Und nun lesen wir miteinander zum Ende von Kapitel 5 Folgendes. Da ging Haman an dem Tage hinaus fröhlich und guten Mutes. Als er aber Mordechai im Tor des Königs sah, wie er nicht aufstand und sich nicht vor ihm fürchtete, wurde er voll Zorn über Mordechai. Aber er hielt an sich. Als er hineinkam, sandte er hin und ließ seine Freunde holen und seine Frau Zeresh. Und er zählte ihnen auf die Herrlichkeit seines Reichtums und die Menge seiner Söhne und alles, wie der König so groß gemacht habe und dass er über die Fürsten und Großen des Königs erhoben sei. Auch sprach Haman: Und die Königin Esther hat niemanden kommen lassen mit dem König zum Mahl, das sie bereitet hat, als nur mich. Und auch morgen bin ich zu ihr eingeladen mit dem König. Aber das ist mir nicht genug, solange ich den Juden Mordechai sitzen sehe im Tor des Königs. Da sprachen zu ihm seine Frau Zeresh und all seine Freunde: Man mache einen Galgen 50 Ellen hoch und morgen früh sage dem König, dass man Mordechai darauf aufhänge. Dann geh du mit dem König fröhlich zum Mahl. Das gefiel Haman gut und er ließ einen Galgen aufrichten. Haman war ein Mensch, der im Grunde zerfressen war vor Rachsucht. Aber bei all dem war er nicht dumm. Bei all dem war er absolut nicht dumm. Der war gerissen gewesen. Und so die Missachtung von Mordechai, der sich eben nicht vor ihm verneigt oder ihm irgendwie Ehre erweist, kommentiert er erstmal gar nicht. Er konfrontiert ihn nicht, sondern der Zorn brodelt in ihm drin. Und er sagt sich: Meine Zeit wird kommen. Mit dir werde ich noch abrechnen. Jetzt noch nicht, aber es kommt die Zeit. Vielleicht kennt ihr den Spruch: Rache muss man kalt servieren. Das ist so ein bisschen in der Richtung. Er reagiert nicht im Überschwang, im Zorn, sondern jetzt hält er es an sich zurück und er plant etwas. Oder mehr gesagt, andere helfen ihm dabei zu planen. Zu Hause angekommen, trommelt er seine Freunde und Familie zusammen. Und das, was man dann liest, ist im Grunde ein Beispiel von absolutem Selbstruhm. Er zählt auf, wer er ist. Er sagt: Seht mich an. Was habe ich erreicht? Wie viele Söhne habe ich? Das war damals und in manchen Kulturen auch noch heute ein Symbol von Macht und Einfluss und Bedeutung. Also schau, wie viele Söhne ich habe, was die alles erreicht haben, was ich erreicht habe, wo ich jetzt stehe. Ich werde sogar zu Privatfeiern vom König selbst eingeladen als einziger Gast neben dem König. So wichtig bin ich, so bedeutsam bin ich. Und alle fürchten sich vor ihm, alle haben Achtung vor ihm, nur einer nicht. Ein unbedeutender, quasi Bürokrat zweiter Reihe am Hof des Königs. Und das Spannende ist: Seht mal, wie viel Macht dieser eine Mensch hat über Haman. Ein Mensch macht nicht mit. Ein einzelner Mensch macht nicht mit. Und sein ganzes Leben dreht sich nur darum, dass dieser eine Mensch vor ihm aber sich nicht niederkniet. Das ist doch verrückt, oder? Das ist für ihn das Zentrum und alles, was er hat, ist nichts wert, solange wie der es noch da ist. Das ist eigentlich ziemlich armselig. Haman sieht sich als Mitarbeiter des Monats. Aber in Wirklichkeit wird es ihm noch ganz anders ergehen. Und dann passiert etwas sehr Furchtbares. Er holt sich Freunde und fragt die, und es gibt so ein Gespräch: Was sollen wir jetzt machen mit der Situation? Wie gehen wir damit um? Und seine Frau und auch die anderen raten ihm: Naja, du bist mächtig, du hast Einfluss. Meine Güte, der König unterschreibt alles, was du ihm vorlegst. Lass ihn doch einfach umbringen. Warum denn nicht? Warum nicht? Und sie lassen einen Galgen aufbauen, der ist etwa 15 Meter hoch. Die Höhe ist hier in der Bibel deswegen so wichtig: Das soll im Grunde eine abschreckende Wirkung sein. So ergeht es jemandem, der sich gegen mich stellt. Und alle sollen es sehen. Niemand soll daran zweifeln. 15 Meter hoch, das ist ziemlich, ziemlich hoch. Und zeigt auch etwas von dem Hass, den er hat. Und ich finde, da haben wir schon gleich eine erste Lektion für uns heute auch. Haman lebt nämlich in etwas, was wir heute modern eine Filterblase nennen. Haman lebt in einer Filterblase. Er denkt von sich selbst unvorstellbar hoch. Und alle Menschen, die ihn umgeben oder mit denen er sich umgibt, denken genauso über ihn. Er umgibt sich mit Menschen, die vor ihm genauso hoch denken, die von ihm genauso beeindruckt sind Und alle, denen er begegnet, halten dieses Bild von ihm hoch, dass er so ein toller Selfmade-Man ist, dass er so mächtig ist und so toll ist und so großartig. Das heißt, er ist nie mit einer anderen Meinung konfrontiert als seiner eigenen. Außer in der Person von Mordechai. Ich denke, das kann uns eine Warnung sein, dass wir uns auch ganz praktisch nicht nur mit Leuten umgeben sollten, die immer unserer Meinung sind. Die Gefahr gibt es nämlich nicht nur bei Mächtigen, sondern auch bei uns. Stellt euch vor, der Nachbar macht irgendwas, was einen nervt, der mäht an einem Feiertag einen Rasen oder was auch immer, was einen dann stört. Und dann steckt es in uns drin, dass man dann sagt, oh, da habe ich voll aufgeregt, ich erzähle mal dem anderen Nachbarn was davon. Sag ich, du, der hat mich voll geärgert und dich auch und so. Und dann tut man sich so zusammen. Und am Schluss wird aus einer Sache, die im Grunde eine Kleinigkeit ist, ein Weltuntergang. Weil, und das steckt ja auch dahinter, das Böse sich verstärkt, wenn man es miteinander teilt. Das Böse verstärkt sich, wenn man es miteinander teilt. Ihr seht, im Grunde schaukelt sich das hoch. Er sitzt da und sagt, was soll man denn jetzt eigentlich machen? Und sofort hat jemand die Idee, komm, wir könnten den doch einfach umbringen lassen. Es schaukelt sich nach oben, es eskaliert nach oben. In der Geschichte findet man das auch an ganz vielen Stellen, dass Menschen in einer größeren Gruppe von Gleichgesinnten oder erstmal Gleichgesinnten viel mehr bereit sind zu tun, als sie alleine tun würden, wenn sie nur auf sich gestellt wären. Eine große Gruppe kann eine Gefahr bieten. Und hier hat er lauter Leute, die ihn bestätigen und sagen, ja, das ist genau das Richtige, tu das. Was ist das für ein ruchloser Kerl, dass der dich nicht achtet? Er lebt in einer Filterblase und die Folge könnte sein, dass er eines Mordes schuldig wird. Seine Frau macht den pragmatischen Vorschlag, bring ihn doch einfach um. Die Lösung für Hamans Problem, dass er sich so sehr stört, dass jemand seinen Selbstwert gefährdet oder seine Achtung oder seine Bedeutung irgendwie runterspielt, ist für ihn, dass er einfach alle ausschaltet, die eine andere Meinung haben. Er legt die Axt an und sagt, wer quasi mir nicht huldigt, mich nicht verherrlicht, mich nicht großartig findet, der wird einfach platt gemacht. Selbstsucht ist das Problem von Haman. Aber was sagt denn die Bibel dazu, was eine gute Lösung zur Selbstsucht ist? Was tue ich, wenn ich mich dabei erwische und merke, ich bin selbstsüchtig? Ich kreise irgendwie ständig um mich selbst oder mehr, als ich es eigentlich sollte. Und selbst wenn ich vielleicht anderen was Gutes tue, erwische ich mich vielleicht dabei, dass ich es doch nur tue, weil ich will, dass andere mich sehen. Und sagen so, ja, der Martin, das hat er aber großartig gemacht. Darum ging es unter anderem jetzt letzte Woche in der Predigt von Alpha auch. Was mache ich denn, wenn ich mich dabei erwische, dass ich selber eigentlich so ein Haman in klein bin, vielleicht mit weniger Macht und Einfluss und Geld, aber irgendwie doch letztendlich dabei? Die Bibel hat eine Lösung dafür und bietet eine Lösung dafür. Und zwar Selbstverleugnung. Selbstverleugnung. Gott gibt uns aus der Situation einer Kränkung heraus die Möglichkeit, anders zu reagieren als Haman, durch Selbstverleugnung. Christen sind dazu berufen, diesen Gedankenspiralen, wie Haman sie hat, Einhalt zu gebieten und etwas Klares dagegen zu setzen. Und zwar nicht einfach nur den Willen, sondern zu sagen, ich gebe mich selbst auf und sage, ich will gar nicht in dem Zentrum meines Lebens stehen, sondern ich will, dass Gott in diesem Zentrum steht. Ich will gar nicht mich immer ins Spiel bringen und an der ersten Stelle stehen und besonders zur Geltung kommen, sondern ich will Gott dieses Zentrum werden lassen. Darin steckt mehr als nur Selbstkasteiung. Es gibt Menschen, die glauben, der christliche Glaube würde dann bedeuten, in dem Moment verliere ich quasi alle meine Würde, all mein Wesen, meine Persönlichkeit und bin nur noch so ein sklavischer Diener, der sich irgendwie bückt und buckelt und so vor Gott aushalten muss. Das ist damit nicht gemeint. Selbstverleugnung ist eine Herausforderung, weil wir Menschen stolz sind. Oder ich merke zumindest an mir, ich bin das auch. Ich muss das auch immer wieder tun, jeden Tag neu. Aber in der Selbstverleugnung steckt eine unheimliche Freiheit, die mich befreien kann von mir selbst. Haman ist gefangen von sich selbst. Ihr merkt, ein einziger unbedeutender Mensch reicht aus, um ihm die Suppe so zu versalzen, dass sein Leben quasi vom Abgrund steht. Ein einzelner Mensch. Der ist im Grunde Sklave von sich selbst. Er merkt es nur gar nicht. In der Bibel haben wir die Lösung dafür. Wenn du das auch erlebst und dich selbst erlebst, dass du auch mehr um dich selbst kreist als um Gott. In Selbstverleugnung liegt Freiheit, keine Knechtung. Große Freiheit. Du musst nämlich nicht dir selbst immer nur alles recht machen. Selbstverleugnung ist deswegen ein Teil des täglichen Lebens von einem Christen. Also wenn du Christ bist, Selbstverleugnung ist nicht etwas am Start des christlichen Glaubens, sagt man so, ja, Gott, du bist jetzt das Zentrum meines Lebens Und dann macht man halt irgendwie weiter, same procedure than every year. Sondern Selbstverleugnung bedeutet, dass ich jeden Tag aufs Neue sage, Gott, ich schubs mich selbst wieder vom Stuhl in der Mitte runter und setz dich da drauf. Und morgen früh mache ich das wieder und schubs dich mich selbst wieder runter und sag, ne, du gehörst da nicht hin. Da gehört Gott hin. Jeden Tag aufs Neue. Stellt euch mal vor, ich bin verheiratet, wie ihr wisst, auch schon eine ganze Weile. Stellt euch vor, ich würde meiner Frau nie sagen, dass ich sie liebe, weil ich am Anfang unserer Ehe bei der Eheschließung gesagt habe, dass ich sie liebe und ich habe es nie zurückgenommen. Was denkt ihr, wie das ausgehen würde? Ich glaube, das wäre eine richtig üble Sache. Selbstverleugnung ist auch so. Die funktioniert nicht, indem man es einmal sagt und dann nie wieder zurücknimmt, sondern indem man es jeden Tag einübt, jeden Tag aufs Neue. Nun soll und will Esther mit dem König reden. Ohne Einladung ist das eine tödliche Sache. Und zwar deswegen, weil den König damals niemand behelligen durfte, wenn er nicht gerufen wurde. Das heißt, der König musste sagen, jetzt zum Beispiel, Finanzminister, ich will mit dir reden, komm zu mir. Dann ist er angetreten und hat reden dürfen, aber der konnte nicht einfach zu ihm hingehen und sagen, Xerxes, ich muss dir mal was sagen, das sieht gerade schlecht aus in der Kasse. Da hat er seinen Kopf für riskiert. Wenn der König ihn nicht begnadigt hat, dann wurde der einfach umgebracht. Sogar die Königin, also Esther selbst, darf ihren eigenen Mann nicht einfach so besuchen, sondern nur, wenn er sie ruft. Und er hat sie lange Zeit nicht gerufen. Sie fürchtet sich, weil sie Angst vor ihm hat. Vor einem Menschen mit so viel Macht, so einer Zuneigung zu weinen und solchen Launen wie er, das ist eine gefährliche Sache. Also wird geplant, dass sie ins Gebet gehen. Die Juden in der Stadt, Mordechai, ihr Ziehvater, sie selbst, sie fasten und beten und sie versuchen, alles auf eine Karte zu setzen, um den König zu überzeugen, das Volk doch noch zu retten. Und nun kommt es zu etwas, was wir oberflächlich Zufall nennen. Es gibt keine Zufälle. Ganz besonders Esther macht klar, es gibt keinen Zufall. Aber äußerlich wirkt das wie ein Zufall. Und zwar ein Satz, der wirklich überhaupt keine Überschrift in der Nachricht wert ist. Der König kann eines Nachts nicht schlafen. Ich kann gerade häufiger nachts nicht schlafen. Also was ist daran das Besondere? Der König kann nicht schlafen. Xerxes hat Schlafprobleme. Er hat die Schlafprobleme nicht, weil er gerade eben einen Völkermord unterzeichnet hat und Menschen umgebracht werden, sondern er kann einfach nur gerade nicht schlafen. Also schickt er jemanden zu sich und lässt sich vorlesen, was man als König so macht, und zwar eine Chronik, man kann sagen ein Geschichtsbuch, wo er so durchblättert über die jüngsten Ereignisse, was so alles passiert, und dann stößt er auf eine Geschichte, die wir am Anfang des Buches Esther hatten. Mordechai, der Jude, der quasi Beamte zweiter Reihe, hat per Zufall ein Mordkomplott aufgedeckt gegen den König. Er hat den durchgestochen, der König konnte gerettet werden, die Kämmerer, die sich verschworen hatten, wurden, wie man es damals gemacht hat, natürlich hingerichtet, klar. Aber der König wurde gerettet. Aber bekommen hat er dafür nichts. Ich meine, Dankeschön. Befördert wurde Haman, der damit nichts zu tun hatte. Mordechai ging leer aus. Und der König hört sich die Geschichte an und fragt den Schreiber, naja, was haben wir dem eigentlich Gutes getan? Immerhin hat er mir das Leben gerettet. Was hat er bekommen? Und der Schreiber sagt, gar nichts. Nichts. Der hat nichts bekommen. Der ist einfach leer ausgegangen. Und der König denkt bei sich selbst, das ist doch eigentlich nicht fair. Wer mir so quasi so das Leben rettet, dem sollte man doch Dankbarkeit erweisen. Und überlegt, was kann man einem Menschen Gutes tun, den ich jetzt ehren will? Was wäre angemessen für denjenigen? Und überlegt und überlegt und braucht jemanden, der ihm dabei hilft. Und er fragt nun, gibt es jemanden, den ich fragen könnte von meinen oberen Beratern, der hier ist? Und dann sagt der Schreiber, ja, Haman ist gerade zur Tür reingekommen, den könntest du doch fragen. Also sagt er, na gut, dann frage ich Haman. Und diese Stelle ist so komisch, finde ich großartig, absolut großartig. Und als Haman hereinkam, sprach der König zu ihm, was soll man einem Mann tun, dem der König Ehre erweisen will? Haman aber dachte in seinem Herzen, wem anders sollte der König Ehre erweisen wollen als mir? Und Haman sprach zum König, dem Mann, dem der König Ehre erweisen will, dem soll man königliche Kleider bringen, die der König zu tragen pflegt, und ein Ross, auf dem der König reitet und dessen Kopf königlicher Schmuck trägt. Und man soll ihm Kleid und Ross einem Fürsten des Königs geben, dass er den Mann bekleide, dem der König Ehre erweisen will, und ihn auf dem Ross über den Platz der Stadt führt und vor ihm her ausrufen lassen, so tut man dem Mann, dem der König Ehre erweisen will. Großartig. Also ich find, das ist, wer sagt, in der Bibel gibt es nichts Lustiges? Also ich finde das extrem lustig. Haman denkt natürlich, ich bin ja Mitarbeiter des Monats, natürlich geht es um mich. Und er merkt gar nicht, wie er im Grunde alle Ehrung, die er gerne selber hätte, im Grunde seinem absoluten Todfeind anwünscht. Und es wird noch besser sogar. Also es ist richtig gut. Er wählt quasi das Royal-Paket All-Inclusive mit allem und mit Goldrand und Krone. Und er kriegt es auch. Aber damit, dass er am Schluss derjenige sein wird, der das alles seinem Erzfeind darbieten muss, damit hat er nicht gerechnet. Tja, wer anderen eine Grube gräbt. Gott hat Sinn für poetische Gerechtigkeit. In dem Fall trifft ihn alles Böse und alles Gute, was er für sich gedacht hat, einen anderen, und alles Böse, was er einem anderen gedacht hat, trifft nachher ihn selbst. Nicht nur, dass er letztendlich seinen Erzfeind einkleiden muss, ihr müsst euch das vorstellen, da sitzt er quasi da, er hat die Pläne schon quasi zur Tat umgesetzt, um den umzubringen, und jetzt gebietet der König ihm selbst, dass er sich gefälligst eilig ranmachen soll, er soll im Kleid umhängen, soll ihn schmücken und soll nachher sogar der Ausrufer sein, also der führt ihn quasi am Pferd durch die Stadt und muss auch noch rufen und sagen, ehrt alle Mordechai, weil der so groß ist, und muss quasi unten als Träger mitlaufen, also großartig, absolut. Also Ich finde das echt königlich, echt königlich. Und nun nach dieser, er empfindet das selbst natürlich als unglaubliche Demütigung. Der König sagt sogar noch, geh sicher, dass du auch alles genauso machst, also nicht irgendwas abkürzen, sondern genauso, wie du es gesagt hast und eile dich und so. Also er lässt keinen Raum, er kann nicht, kommt aus der Nummer nicht raus, er muss es tun. Und er geht beschämt und verletzt und der hat bestimmt geplatzt in der Birne, geht er wieder zurück zu seiner Frau, verhüllt sein Angesicht und kriecht zurück zu seiner Frau. Kurz ist er da angekommen, dann wird er schon abgeholt von den Kämmerern, es geht ja zum Essen mit der Königin. Innerlich kochte der vermutlich noch vor Wut und vor Zorn. Und nun, nach mehreren Essen, kommt Esther aus dem Quark und will den König einweihen und ihn bitten, dass er Rettung bringt. Davon lesen wir in folgenden Versen. Und als der König mit Haman zum Mahl kam, das die Königin Esther bereitet hatte, sprach der König zu Esther auch am zweiten Tag, als man Wein trank, was man häufig getan hat und der König ganz besonders. Was bittest du, Königin Esther, dass man dir geben soll? Und was begehrst du? Wäre es auch das halbe Königreich, es soll geschehen. Die Königin Esther antwortete, habe ich Gnade vor dir gefunden, o König, und gefällt es dem König, so gib mir mein Leben um meiner Bitte willen, um mein Volk, um meines Begehrens willen. Denn wir sind verkauft, ich und mein Volk, dass wir vertilgt, getötet und umgebracht werden. Wären wir nur zu Knechten und Mägden verkauft, so wollte ich schweigen, denn die Bedrängnis wäre nicht groß genug, dass man den König darum belästigen müsste. Esther fürchtet um ihr Leben. Und ihr merkt in dem, was sie schreibt, in dem, was sie dort sagt und wie sie es sagt, dass sie das mit einer großen Ehrfurcht gegenüber diesem König macht und im Grunde auch mit einer großen Angst. Das Spannende ist, sie haben ja mehrere Tage gefastet, alle Juden in der Stadt haben miteinander gebetet und gefastet, dass das nicht schief geht und der König nicht auf dem falschen Fuß aufgestanden ist. Alle zittern mit. Und dann liest man sowas wie hier. Der König sagt, was möchtest du? Ich gebe dir, was du willst. Also die Formulierung, wenn es das halbe Königreich wäre, das ist eine Redewendung dafür, dass er sagt, bitte doch, was du willst, ich erfülle es dir gerne, wirklich. Sie zittert vor Furcht und Angst. Und der König sagt, was möchtest du? Bitte, sag's doch, ich gebe dir, was du willst, alles, was du möchtest. Finde ich großartig, denn ich glaube, dass es uns immer wieder als Menschen auch so ergeht, dass wir vor Situationen Furcht und Angst haben, Unsicherheit, weil wir nicht wissen, was geschieht oder wie das Ganze funktionieren soll. Und vielleicht habt ihr das auch mal erlebt, dass Gott eine Situation vorbereitet hat und man geöffnete Türen vorfindet und sagt, für mich war das gerade ein Riesenproblem, eine Riesensorge und es hat sich alles in Wohlgefallen aufgelöst mit einem Satz. Wer das schon mal erlebt hat, da fühlt man sich wie neu geboren, oder? Also wenn man so Furcht hat von einem Gespräch oder so Angst hat vor einer Situation oder und auf einmal merkt man, das ist alles vorbereitet gewesen. Gott hat die Wege geebnet, das ist alles in Ordnung. Du hättest dich nicht verrückt machen müssen. Gott bereitet die Situation vor. Um es mit den Worten von Klaus Pache zu sagen, streich die Worte Glück und Zufall aus deinem Sprachgebrauch. Streiche die Worte Glück und Zufall aus deinem Sprachgebrauch. Die Bibel macht das an ganz vielen Stellen klar. Es gibt kein Glück oder Zufall, dass man sagt, oh, das passiert jetzt einfach so. Sondern Gott hat seine Finger im Spiel in all diesen Dingen. Und wir merken, dass diese unsichtbare Hand Gottes, zum Beispiel, ob der König schläft oder nicht, Das ist doch eine lächerliche Lappalie, würden wir denken. Wäre das nicht geschehen, wäre alles zu spät gekommen und Mordechai hätte gehangen. Was wäre, wenn Haman, der große Fürst, 10 Minuten später in den Hof reingelaufen wäre? Dann hätte man sich einen anderen genommen und die Sache wäre vielleicht ganz anders ausgegangen. So viele kleine Variablen in unserem Leben überschauen wir gar nicht, aber sie haben nachher vielleicht eine unheimlich große Wirkung in unserem Leben oder im Leben anderer Menschen. Deswegen sollten wir vorsichtig sein, Dinge als unwichtig oder nebensächlich zu bezeichnen. Gott hat seine Finger im Spiel, selbst in den Dingen, die wir für uns nur als ganz klein und unbedeutend sehen. Wer weiß, was er damit vorhat. Hätte Gott anders gehandelt, hätte Xerxes länger geschlafen oder besser geschlafen, hätte Xerxes eine andere Frau genommen, wäre es auch anders gekommen. Aber Gott führt, um sein Volk zu erlösen. Und nun heißt es in Vers 5, entschuldigt, den habe ich nicht auf der Liste, ich lese ihn einfach vor. Der König Ahasveros antwortete und sprach zur Königin Esther: Wer ist der oder wo ist der, der sich das hat in den Sinn kommen lassen, solches zu tun? Der König hört, dass Esther sagt: Mir geht es ans Leben und auch meinem ganzen Volk geht es ans Leben. Nicht im Sinne, dass wir einfach nur finanzielle Nachteile in Kauf nehmen müssen, sondern die wollen uns umbringen und ausrauben. Und der König ist sofort, wie er normal war, empört und absolut entsetzt. Sagt, wer ist das gewesen? Denkt man sich, hast du nicht noch vor ein paar Tagen eigentlich selbst die Nummer abgesegnet? Noch vor kurzer Zeit vorher kam Haman mit dem Vorschlag und hat gesagt, hey, da gibt es ein böses Volk, die sind dir übel gesinnt, wie wäre es, wenn wir die ausrotten, ich beschlagnahme alles, was sie haben und gebe das dann an die Staatskasse. Ein guter Deal, oder? Und der König sagt, ja, mach, hier kriegst du meinen Ring, Siegelring, leite alles in die Wege, mach du mal. Und jetzt sagt er, wer war das denn? Habe ich ja gar nicht mitbekommen. Ihr merkt, es ist ein bisschen seltsam. Ich vermute mal, dass Xerxes in der Situation einfach so viel auf dem Tisch hatte, dass er das gar nicht mehr auf der Pfanne hatte, was da gelaufen ist. Ich glaube, als Großkönig hat er so viele Entscheidungen getroffen und so viele Entscheidungen auch ausgelagert, dass er vielleicht wirklich gar nicht mehr wusste, um was es jetzt eigentlich nochmal ging. Eine Nebensächlichkeit, eine Fußnote im Geschichtsbuch, aber Esther wirft alles in die Waagschale. Xerxes hat vielleicht den Überblick verloren. Aber nun entbrennt der Zorn des Königs. Wie er schon vorher war, so auch jetzt, schnell dabei zornig zu werden. Und er wird zornig auf Haman, steht auf in Zorn vom Tisch und geht in den Garten, um vor sich zu begrübeln, was jetzt passieren sollte. Und Haman merkt, dass es ihm jetzt an den Kragen geht, weil er gesehen hat, der König hat das schon beschlossen. Und was macht Haman? Er kniet vor Esther nieder und bittet bei ihr um sein Leben. Haman, der Stolze, der mir nichts, dir nichts, die Ermordung von Mordechai einfach einfädeln wollte und die Ermordung des ganzen Volkes Israel, kniet auf einmal vor einer Jüdin und bittet um sein Leben. Der König hat aber seine Entscheidung längst getroffen und bestimmt Folgendes. Oder fragt erstmal. Hier heißt es: Und Harbona, einer der Kämmerer des Königs, einer der Berater, könnte man sagen, sprach: Siehe, es steht ein Galgen beim Hause Hamans, 50 Ellen hoch, den er für Mordechai aufgerichtet hat, der doch zum Wohl des Königs geredet hat. Der König sprach: Hängt ihn daran auf. So hängte man Haman an den Galgen, den er für Mordechai aufgerichtet hat. Da legte sich des Königs Zorn. Haman, der große Intrigant, wird letztendlich Opfer des eigenen Hofstaats. Auch hier ist es wieder ein Berater, der den Flüsterer gibt und sagt, hey, ich habe gehört, der hat einen Galgen gemacht, wie wär's? So bietet es schon an. Da merkt man was von der Kälte der Politik damals, wie das abgegangen ist. Es waren Machtspiele und hier sah einer seine Zeit gekommen, die Position Hamans vielleicht einzunehmen, also wurde der ans Messer geliefert. Zwei zentrale Einsichten, denke ich, finde ich in diesem Text, die mich auch ansprechen. Das erste ist natürlich klar, wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Hier sehen wir das ganz klar in einer zweifachen Hinsicht. Auf der einen Seite denkt Haman groß von sich selbst und will Ehrungen anhäufen, muss sie letztendlich einem anderen geben. Und umgekehrt sucht er den Tod eines anderen und findet ihn selber. Er kommt selbst zu Fall. Die Geschichte von Haman soll uns ein warnendes Beispiel sein. Auch wenn es lange Zeit in seinem Leben steil bergauf ging, Man muss ja sagen, bis kurz vor Ende sah das ja prächtig aus. Aber Hochmut kommt vor dem Fall. In der Bibel lesen wir davon an mehreren Stellen. Dort heißt es zum Beispiel, den Hochmütigen bringt der Herr zu Fall, aber dem Demütigen schenkt er Gnade. Hochmut und dieser Stolz sind Gott ein Dorn im Auge. Aber Demut würdigt er. Gott lässt zu, dass sich Haman und manchmal auch wir selbst in unserer eigenen Selbstherrlichkeit verheddern. Aber Gott kann uns da auch herausführen. Auf die eine oder andere Weise wird er das tun. Und ein zweiter Punkt: Gott rettet aus der Not, aber er verhindert nicht, dass wir in Not geraten. Gott rettet uns aus der Not, aber er verhindert nicht, dass wir in Not geraten. Denk mal an die Geschichte, wie viel Gefahr herrscht dort auf Schritt und Tritt. Für Mordechai als einzelne Person, für Esther, die sich in großer Not befunden hat, auch innerlich, die in Angst vor ihrem eigenen Mann leben muss. Welche Not hat das Volk Israel damals gehabt, als es quasi ein Datum, ein offizielles Papier bekommen hat, wo drin stand, an dem und dem Tag werdet ihr alle umgebracht und ausgeraubt. Gott hat nicht verhindert, dass es so weit gekommen ist, aber er hat aus der Not errettet. In unserem Leben ist das manchmal auch so, dass Gott uns nicht davor bewahrt, in schwierige Situationen hineinzugeraten. Gott nimmt uns nicht alles von den Schultern, auch seinen eigenen Kindern nicht. Gott lässt uns durch manches durchgehen, aber er errettet uns auch, er erlöst uns auch, er bringt uns auch Frieden in diesen Situationen. Davon lesen wir im Neuen Testament in einem Vers, der herausfordernd und großartig zugleich ist. Dort heißt es: Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Das ist eine Hoffnung und eine Hoffnung aus der Perspektive eines Christen gesprochen, der sagt: Damit ist nicht alles gut, was in meinem Leben passiert. Dieser Vers sagt nicht, dass alles, was in meinem Leben ist, immer gleich gut ist. Also das Leid, was ich erlebe, als solches schon gut wäre. Sondern das Gut, dass Gott alles zum Guten dienen lässt. Selbst die Not, die ich erlebe. Und das ist die Gewissheit, die dort hintersteht. In Esther sehen wir das als Beispiel in unserem eigenen Leben. Bete und bitte ich darum, dass wir das immer wieder neu erfahren dürfen. Dass er alles zum Guten bringt. Ich möchte zum Abschluss der Predigt beten. Wir bleiben dazu sitzen. Himmlischer Vater, es schockiert uns vielleicht zu sehen, mit welcher Brutalität es damals zugegangen ist und auch heute vielleicht zugeht. Und wie hart der Aufprall war von diesem Mann, der sich so sehr selbst erhoben hat. Herr, aber wir können nicht mit dem Finger auf Haman zeigen und denken, wir seien so viel besser. Denn auch wir tun das doch in unserem Leben immer wieder. Dass wir von uns selbst groß denken und wichtig denken und dabei uns in uns selbst verstricken und verheddern. Herr, wir danken dir, dass in deinem Evangelium wirkliche Freiheit ist. Freiheit von uns selbst, Freiheit vor Selbstsucht und Zorn und Rache. Herr, das können wir alles dir geben und dich darum bitten, dass du es zum Guten wendest. Herr, schenke, dass du immer wieder neu an erster Stelle in unserem Leben stehst und gib, dass wir uns selbst nicht immer so wichtig nehmen. Danke, dass du uns würdigst und dass du uns Gutes tun willst, dass du uns beschenkst mit deinem Wort, beschenkst mit deiner Klarheit. Herr, schenke, dass diese Warnungen, die wir hören, die Warnung vor Hochmut und Selbstsucht, dass wir sie uns zu Herzen nehmen und dass wir danach handeln. Amen.